Ja, wir werden jetzt weiter die Schrift betrachten, Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Werden wir erstmal gemeinsam lesen. Das ist jetzt die Übersetzung nach Elberfeld. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also, lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht. Und die da betrunken sind, die sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Erlangung des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Das ist erstmal so der Abschnitt, der vom Umfang her wahrscheinlich doch für zwei Abende sein wird. Aber wir beginnen mal mit dem Hauptgedanken. Und ich will uns fragen, was ist der Gedanke, der Hauptgedanke, wenn wir dem in einem Satz zusammenfassen würden, was haben wir in diesem Text verstanden? Wachsam sein. Ja, auch so. Wir sind Söhne des Tages. Ja, das ist umfangreich und wir können das bestimmt unterschiedlich auch zusammenfassen. Aber so hatte ich das auch als Hauptgedanke gesagt, Wachsamkeit im Blick auf den Tag des Herrn. Und so haben wir hier in der Aufteilung der einzelnen Verse, können wir das so sagen, dass es einmal in Begrifflichkeiten, die wir kurz stehen bleiben werden, über Zeiten und Zeitpunkte, wie er das hier so betont und sagt, das ist nicht, was man berechnen soll. Dann der Tag des Herrn als ein Begriff in der Bibel. Und hier werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen länger aufhalten. Mir geht es immer so mit diesen unterschiedlichen, aber an sich doch sehr nahen Worten, wie der Tag Jesu Christi, der Tag des Herrn, der Tag Gottes, die letzten Tage. Es gibt viele Bezeichnungen in der Bibel, gerade so was der Zukunft betrifft, was aber auch schon in der Vergangenheit gewesen ist, dass es mit einem Tag, ja, der Tag kommt da immer so wieder vor. Und deswegen brauche ich persönlich immer mehr Zeit, um das zu unterscheiden, da diese einzelnen Schwerpunkte auch zu verstehen. Deswegen wollen wir das auch langsam machen. Finsternis und Licht und andere auch Gegensätze wurden hier gebraucht als Nüchternheit, Trunkenheit. Finsternis, Licht, Schlafen, Wachsein. So als Gegensätze. Und er sagt, wer das tut, nachts schläft man. Das gehört zu der Nacht, dass man dann schläft. Und so will er auch sagen, wenn jemand nicht gläubig ist, dann rechnet er nicht mit Gott. Und dann wird das auch so sein, dass es einen Tag des Herrn geben wird, dem er nicht entgehen kann. Aber so soll der Gläubige nicht sein. Und dann die Verheißung der Errettung. Ist ein sehr grundlegendes Wort in Bezug auf die Lehre des Heils, der Rettung. Hat Gott sich das vorgenommen, seine Gemeinde zu retten, oder was will er mit ihr? Das sind sehr wichtige Worte dazu, die man hier auch im ganzen Zusammenhang der Zukunftslehre, wie man das sagt, der Lehre von den letzten Dingen, haben diese Worte aus dem Thessalonicher Brief, auch aus Kapitel 2, ganz wesentliche Bedeutung. Und dann eine Herausforderung finde ich hier noch, die in diesem Text auch gegeben ist, wo man doch ein bisschen länger nachdenkt und vergleichen muss und sich fragt, was meint der Paulus damit, wenn er sagt, wir sollen nicht schlafen, wir sollen wach sein und wenn du doch schläfst, dann leb mit dir. Ob wir wachen oder schlafen, dass wir mit ihm leben. Wie soll der Schlafende das machen? So, das ist so eine Herausforderung, finde ich, in diesem Text, die man da auch vom ersten Lesen wahrscheinlich sich nicht einfach so beantworten lässt. So, wir gehen jetzt zu den einzelnen Schwerpunkten dieses Abschnitts und werden auch so mit dem ersten beginnen, dass wir grundsätzlich, ist es wichtig, dass wir wissen, dass Gott mit dieser Welt einen Plan hat. Dass so wie das Leben jetzt ist, so wie die Weltordnung jetzt ist, wird das nicht immer sein. Das ist eine sehr deutliche Lehre der Schrift. Es wird nicht ohne Ende so gehen. Ob das jetzt in unserem unserer Lebenszeit sich ändert, diese Weltordnung Gottes. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, und das sind ja hier auch so diese Bilder von der schwangeren Frau. Das ist ein Zeitraum, aber irgendwann ist das soweit, dann ist die Geburt da. Und so sagt er, wird das hier auch unbedingt kommen. Und dieses gerade an dieses Ende zu denken, ist schon ein wichtiger Gedanke in der ganzen Heiligen Schrift. Von allen Zeiten. Also immer wichtig gewesen, auch im Alten Testament schon, wurde auf den Tag des Herrn das Augenmerk gelenkt. Und somit sagt Gott zu uns dadurch, dass wir gerade dadurch diese Wachsamkeit und diese Orientierung haben sollen. Das sollen uns genau das bewirken, dass wir da nicht gleichgültig rüberschauen, sondern auch hier hat Paulus der Gemeinde was erzählt, was gesagt, was deutlich gemacht, nahegebracht. Die Worte des Herrn. Und sie haben doch Fragen dazu und jetzt gibt er darauf auch Antworten. Wie gesagt, einzelne Abschnitte in der Bibel werden als Tage bezeichnet. Der Tag Gottes, es gibt den Tag, der Tag des Zorns, der Tag der Gnade. Etliche Mal sind das lange Abschnitte in der Zeitgeschichte Gottes, etliche Mal sind das wirklich kürzere Abschnitte. Deswegen werden wir uns heute mit dem Tag des Herrn beschäftigen. Das wird so der Schwerpunkt sein. Und die erste Gedanke ist ja hier, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Damit will der Apostel Paulus sagen, es ist nicht dazu da, um etwas zu berechnen. Und so nach dem menschlichen Verständnis würden wir sagen, weiß ich es, wann er kommt, kann ich mich besser vorbereiten. So war der Gedanke. Und das widerlegt die Bibel aber überall. Der Jesus hat das auf diese Frage der Jünger immer wieder so auch geantwortet und gesagt, das ist nicht Gottes Mittel, um sich besser vorzubereiten, sondern das wird Gott keinem offenbaren. Das ist in seinem Zeitplan für ihn allein einsichtig und deswegen ist das nicht ein Mittel, um sich besser vorzubereiten. Nicht berechnen, nicht diesen Zeitpunkt wissen. Und deswegen sagt ihr Thessalonicher, wisst das? Das habe ich euch schon erzählt, dieses Beispiel, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das sind ja alles Worte, die Jesus gebraucht hat, die er ihnen auch erzählt hat, von dem, wie viel Jesus den Aposteln ja schon offenbart hat über diese Wahrheiten der Zukunft. Und so wie Jesus in Matthäus Evangelium in allen seinen Endzeitreden immer wieder sagt, die Bereitschaft ist nicht in dem, dass man weiß, wann es geschieht, sondern die Bereitschaft ist in dem, dass man treu ist. Das ist der eigentliche Kerngedanke immer wieder bei Jesus, wenn er von der Bereitschaft spricht. Dann sagt er, sei treu und alles andere sollen wir nicht rechnen. Sei treu, das ist die Bereitschaft und nicht das Wissen. Und doch haben wir hier zum Teil eine doppelte Wahrheit. Und darauf will ich jetzt noch kurz kommen. So, bei der Himmelfahrt hat er das wiederholt, was er auch in seinen Endzeitreden sprach und sagt, es ist nicht eure Sache, Zeit oder Zeitpunkte zu kennen. Das ist die eine Seite. Und doch hat er in den seinen Erläuterungen der letzten Zeit, der Endzeit, in seinen Endzeitreden, hat unser Herr Jesus gesagt, so auch ihr, wenn ihr dieses alles seht, so erkennt daran, dass es nahe ist, vor der Tür. Also es gibt doch ein Aufmachen der Augen, ein Erkennen der Zeit, auch wenn wir nicht rechnen, sondern er will mit diesem Erkennen der Zeit nicht wieder einen Zeitpunkt berechnen oder dass wir dadurch was errechnen und etwas nicht verpassen, sondern das ist auch wieder eine Mahnung zur Treue. Und das will ich nochmal jetzt aus dem Matthäus-Evangelium lesen, Kapitel 24, und wir werden da die Verse lesen, 43, 45. Weil das so entscheidend ist, weil das so grundlegend ist, dass dieser Gedanke uns auch ermutigen soll, Geschwister, dass wir wissen, was wird eigentlich dieses, wie entkommt man das? Wie ist das nicht ein Dieb in der Nacht? Wie ist das nicht so überraschend? Was sollen wir tun, damit uns das nicht so trifft, schlafend oder betrunken? Und dazu sagt er, erzählt Jesus die Geschichte von dem Knecht, dem es auch so ging und dem der Herr sagen kann, das war gut so, so hast du das gut gemacht. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Also er sagt auch hier, nicht berechnen. Wenn wir Zeichen der Zeit sehen, dann rechnet nicht, sagt er, sondern das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Also es geht nicht zu berechnen. Es wird nicht so sein, wie jemand sagt, es meldet sich nur der Schornsteinfeger, wenn er kommt, nicht der Dieb. Der kommt nicht, dass er das meldet. Jetzt werde ich dann und dann kommen. Aber was will und was soll der Treue tun? Der Treue, der Knecht, der soll eigentlich nur treu sein. Er soll in seine Aufgabe treu sein. Er soll nicht rechnen. Wer ist nun der treue und kluge Knecht? So fasst er das zusammen in Vers 45. Den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun befinden wird. Und das ist der eigentliche Gedanke. Einfach treu sein. Das ist, dann überrascht nicht, dann ist es nicht unerwartet. Es kommt nicht dadurch, dass wir alles berechnen, sondern es kommt dadurch, dass wir treu sind. Und somit ist das hier auch so gemeint, wenn einerseits er sagt, rechnet nicht Zeit und Zeitpunkte, habt aber Acht, gebt auf die Zeichen Acht, dann will er damit sagen, nicht um zu rechnen, sondern um euch anzuspornen zu Treue. Wenn man Zeichen sieht, dann soll man noch mehr Freudigkeit zu Treue haben. Das ist der eigentliche Gedanke. Das ist, was uns diesen Überraschungseffekt, wo wir völlig unerwartet etwas und nicht damit gerechnet haben, nicht treffen soll. Und jetzt kommen wir zu dem Tag des Herrn. Was ist damit gemeint? Einmal ist ja das ein Begriff, den wir aus dem Buch der Offenbarung kennen. Und was bedeutet das? Was sagt Johannes? Ich war auf der Insel an dem Tag des Herrn. Sonntag, der Auferstehungstag. Der wird so genannt. Aber hier ist das in einem ganz anderen Sinn gemeint. Nur damit wir das wissen, es gibt diesen Begriff auch für einen wirklichen Wochentag. Heißt so der Tag des Herrn. Aber wenn man das so in den Ereignissen der Endzeit sieht, dann ist das ein langer Abschnitt, ein Zeitabschnitt. Und er heißt nur Tag. Und somit, damit das nicht verwirrend ist, glaube ich, deswegen sagt der Petrus das auch, das sollt ihr aber wissen, bei dem Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre. So dieses, denkt nicht immer nur an einen Tag, sondern es kann auch ein langer Abschnitt sein. Und dieser Tag des Herrn wird so auch verstanden. Im Alten Testament gibt es viele Bibelstellen in den Propheten, bei den Propheten, die auf diesen Tag hinweisen. Und fast ausschließlich ist das ein Tag des Gerichts. Ein Tag von Gottes Zorn und von Gottes Gericht. Denn Es ist im Neuen Testament mit Herr übersetzt, was aus dem Alten Testament auch der Tag des Jahwe bedeutet. So ist der alttestamentliche Gottesname Herr. Und so sind die Bibeltexte in der Hinsicht ausschließlich als ein Gerichtstag. Es wird aber für den Überrest oder für den Gläubigen, für den Vertrauenden auf Gott, aber auch als Tag des Heils für den Gerechten, schwingt er immer mit. Aber an sich ist das der Tag des Gerichts. Und wenn wir jetzt den zeitlichen Rahmen nehmen von diesem Tag des Herrn, von dem er hier spricht, dass er sie nicht überraschend treffen soll, dann hat er vom biblischen Zeugnis her, umfasst das die Zeit der Trübsal, also das, was wir unter diesen 7 Jahre der Gerichte Gottes verstehen. Die Trübsalszeit ist nicht eine menschliche Erfindung. Es ist von Gott zugeführte Gerichtszeit. Allein wenn wir in der zweiten Hälfte der Trübsal an die Gerichte Gottes denken, an die Schalengerichte, an die Posaunengerichte, das sind alles Gerichte, die kommen von Gott. Und somit ist auch dieser Tag als ein Gerichtsabschnitt in der Geschichte. Dazu gehört auch der längere Abschnitt oder auch erstmal das Wiederkommen von Jesus mit seinen Heiligen. Und wenn man jetzt das schnell überfliegt, dann ist das der Moment, wenn der Überrest von Israel am Ende der Trübsal sich als Nation bekehrt, dann kommt Jesus und rettet diesen Überrest. Und bei diesem seinen Kommen, dann werden die Heiligen mit ihm kommen. Das gehört auch alles noch zum Gericht. Das gehört alles noch zu dem Tag des Herrn. Auch dieser Tag wird Tag des Herrn genannt. Deswegen ist das nicht nur ein bestimmter Moment, sondern es ist ein längerer Abschnitt in der Heilsgeschichte Gottes. Hier im Gericht ergeht, oder in der Trübsal ergeht das Gericht über das Volk Israel. Da geht das Gericht über die Völker dieser Welt, die in der Gottlosigkeit geblieben sind, und das Gericht über die abgefallenen Christen. Das geht alles in diesem Zeitraum. Beim Kommen mit seinen Heiligen wird dann sozusagen der Schutz für sein Volk, das sich bekehrt, und das ist da in Sacharja gemeint, wenn er sagt, der Überrest, der hat an dem Tag des Herrn Heil gefunden, ist beschützt worden. Aber es ist ein Gericht. Es ist ein Gericht über die Völker, die sich gegen Jerusalem versammelt haben, mit einer Übermacht, die bezeichnet wird als eine Völkergemeinschaft der ganzen Welt. Und da kommt das Gericht auch rein als Tag des Herrn. Dann kommt das 1000-jährige Reich. Folgt nach diesem Kommen mit den Heiligen. Auch in diesem 1000-jährigen Reich gibt es noch in der Zeit Gottes Gerichtbarkeit. Es ist das Regieren mit dem Stab. Es gibt ein paar Stellen, die ja uns einen kleinen Einblick in diese Zeit geben. Auch In dieser Zeit des tausendjährigen Reiches wird von Sünder gesprochen, die nicht älter werden wie 100 Jahre. Obwohl der Tod nicht da ist. Die Menschen werden leben. Aber wenn einer nicht dem Gericht, nicht dem Willen Gottes sich beugt, dann wird er nicht älter wie 100 Jahre mehr. Ein kleiner Einblick, wir haben da nicht viele Bibelstellen darüber, aber die sagen uns doch auch da, in diesem Abschnitt gibt es Gericht. Es gehört immer noch zu dem Tag des Herrn. Und dann führt Petrus uns in den abschließenden Teil vom Tag des Herrn. Das ist, wenn diese Erde verbrennt und alle Werke auf ihr. Und dann schafft Gott eine neue Erde, einen neuen Himmel. Und das gehört auch alles noch zu dem Tag des Herrn. Deswegen umfasst das eine lange Zeitspanne für die Menschen, in welcher Zeit sie dann auch immer leben. Aber ohne Gnade, ohne Glaube, ohne Jesus kommt genau das. Kommt das wie ein Verderben über sie. Da kommt das wie ein Gericht Gottes über die Menschen. Und deswegen ist dieser Tag des Herrn auch so bezeichnet für wenn wir das nicht ganz fein unterscheiden wollen, sondern einen groben Überblick haben, da sollen wir diesen Begriff auch so verstehen. Der Tag des Herrn ist ein Tag des Gerichts. Es ist eine Handlung des Gerichts. Und deswegen auch wieder, jetzt um nicht alle Einzelheiten hier zu erwähnen, wenn wir diese drei Unterschiede uns immer wieder auffrischen, und das tun wir jetzt auch, der Tag des Herrn, der Tag Christi und der Tag Gottes, dass wir diese Begriffe unterscheiden, dann hilft uns das, wenn wir solche Bibelstellen lesen, das besser zu verstehen, um welchen Zeitabschnitt es geht. Auch in der Zukunftsvorstellung, auch in der Zeitgeschichte Gottes, in der Zukunft der Welt. Der Tag des Herrn, das haben wir schon durchgesprochen. Jetzt ich würde da gerne weiterklicken. So. Der Tag Jesu Christi oder der Tag des Herrn Jesus, das ist eine andere Größe. Es ist ein anderes Ereignis. Darin vermittelt die Bibel uns einfach andere Vorgänge. Und deswegen ist es auch nicht unwichtig, diese Unterschiede sich immer wieder neu aufzufrischen. Aber wir sollen jetzt nicht verunsichert werden. Mir geht das genauso. Ich muss das immer wieder neu nachlesen. Ich weiß das nicht immer. Ich muss das immer wieder neu nachlesen. Was ist in welchem Zusammenhang zu verstehen? Der Tag Jesu Christi, so nennt die Bibel den Moment der Entrückung. Davon lasen wir jetzt in dem vorigen Abschnitt. Das war so, wenn Paulus sagt, hab nicht Angst. Die gestorben sind in Jesus, die wird er mit sich führen, wenn die Entrückung kommt. Dann werden die vor uns auferstehen. Und der Tag Jesu Christi ist nicht ein Gerichtstag. Das ist ein Tag der Segnungen. Das ist ein Tag, wo die Christen die Begegnung mit dem Herrn haben. 1. Korinther 5,5 ist so eine Stelle. Dann führt er uns in den Richterstuhl Christi. Auch da, wenn da auch ein Gericht ist, es ist aber nicht zur Verdammnis, sondern da werden einige Werke verbrennen. Und ich glaube, das wissen wir auch aus unserem Leben, sogar aus unserem verdorbenen menschlichen Prüfungsvermögen, wissen wir schon, einiges wird verbrennen. das, was wir nicht aus wirklicher Liebe zum Herrn gemacht haben, aus Heuchelei gemacht haben, auch wenn es was Richtiges war, dann verbrennt das. Und das ist der Richterstuhl Christi. Das gehört auch alles zu dem Tag Christi, zu dem Tag des Herrn Jesus, wie die Schrift das nennt. Aber es ist immer nicht, das betrifft nicht die ganze Welt, das betrifft nicht andere Menschen. Der Tag Jesu Christi betrifft die Gemeinde Jesu. Das betrifft seine Kinder, seine auserwählten Kinder. Und dann haben wir noch den Begriff der Tag Gottes. Das ist so die Vollendung, die Ewigkeit. Auch Paulus schreibt ja in seinem Auferstehungskapitel eine doch recht für uns auch wieder großes Geheimnis, dass man auch so im Glauben nachspricht und so stehen lässt, ohne die Tiefe dieser Worte zu verstehen. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Das sagt er über Jesus. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Merken wir, hier wird dieses Wort alles eingeschränkt. Wir sagen ja oft alles. Aber es ist ein eingeschränktes Alles. Er sagt, der ihm alles unterworfen hat, das ist der Vater. Der ist ihm nicht unterworfen. Und dann kommt hier weiter das Wort, wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Also es gibt noch in der vollendeten Ewigkeit, in dem Tag Gottes, wie Petrus das nennt, diese Vereinigung der Gottheit, von der wir hier lesen bei Paulus, und das gehört zu der vollendeten Ewigkeit, da ist das nicht mehr Finsternis, Kampf und wiederholtes Aufforderung zur Wachsamkeit, sondern das ist die Vollendung, das ist die Ewigkeit Gottes. Also so hat das Wort Gottes, wenn wir diese Unterschiede achten werden, da werden wir die Bibelstellen auch besser zu verstehen. Wenn die Bibel einen Zuruf macht, wenn die uns zu was auffordert, ist das jetzt eine Gerichtsbotschaft? Ist das eine Erlösungsbotschaft, ist das ein Zuspruch, Zuruf, das ist auch schon in diesen Begriffen, denke ich, gut zu merken. Eins sollten wir uns aber merken, das werden wir in dem 2. Thessalonicher Brief genauer durchnehmen, ich weise nur jetzt darauf hin, es gibt eine Bibelstelle, die uns in allen Bibeln, die zum Grundtext Grundtext haben, das gibt ja unterschiedliche Grundtexte, von denen die Bibeln übersetzt wurden, aus dem Grundtext, aus dem Griechischen in die andere Sprache. So wie Luther, die Schlachterbibel, die haben alle den Textus Receptus, so nennt man das. Das ist ein Grundtext. Und in dem Grundtext gibt es eine Bibelstelle in 2. Thessalonicher 2, wo dieser Tag, der Tag Christi genannt wird, obwohl er ein Tag des Gerichts ist. Und somit, das erklärt sich aber. die Bibel, die den anderen Text haben als Grundtext, die genommen, so wie die Elberfelder Bibel, hat nicht den Text des Rezeptus. Da wird das aber auch als der Tag des Herrn genannt, weil es ein Gerichtstag ist. Aber darauf werden wir später noch einen kleineren, genaueren Einblick bekommen, damit wir das auch wissen, warum das so ist. Ihr aber, Brüder, sagt er, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Also es ist eine Feststellung. Es ist hier erstmal noch keine Aufforderung an die Gläubigen, etwas zu tun oder zu ändern, sondern er sagt, ihr gehört nicht der Finsternis und dann wird der Tag euch auch nicht als ein Dieb ergreifen. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Immer noch eine Feststellung. Also, lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Und doch wieder ein Wachruf. Aber eine Feststellung und ein Wachruf. Das, was so oft auch wir aus der Heiligen Schrift kennen. Zuspruch Gottes und ein Wachruf an uns Menschen. Wie hat er dieses so sehr deutlich in diesem Abschnitt von dem Die und Ihr gesprochen? Das dürfen wir auch, Geschwister. Nur nicht so in dem Sinne, dass wir irgendwelche Menschen ausklammern und sagt, die. Aber wenn einer sich zum Unglauben bekennt und dazu steht, dann kann ich auch sagen, dann sagt die Bibel das von dir so. Dann bist du in der Finsternis. Dann bist du in der Nacht. Dann schläfst du. Da bist du nicht nüchtern. Das ist eine Feststellung. Er sagt aber, die gläubigen Menschen, die sind im Licht, die sind im Tag, die wachen und sind nicht. Und in diesem allem wissen wir aber, dass es auch hier, Vers 6, einen Ruf gibt zum Aufwachen, nicht zum Schlafen. Es sind ja Naturereignisse, die hier genommen werden und ich glaube, das kennen wir noch aus dem Schöpfungsbericht, dass diese Trennung auch schon von Anfang an in Gottes Absicht war. Dass Tag und Nacht voneinander getrennt wurden. Dass Licht und Finsternis voneinander getrennt wurden. Dass Wachen und Schlafen Bereiche sind, wenn man schläft, ist man nicht empfänglich. Da merkt man nicht, was um einen passiert. Dann schläft man, dann bekommt man das nicht mit. Und deswegen sind das hier Bilder, die genau davon sprechen. Und so ist ja das auch. Trunkenheit ist ja genau das. Warum sagt man bei Trunkenheit, oder wenn jemand alkoholisiert ist, soll er keine Verantwortung übernehmen. Er soll nicht im Straßenverkehr teilnehmen. Weil er nicht empfänglich ist, er kann nicht reagieren. Und so sollen wir das auch im geistlichen Sinne, immer wieder wird das hier auch so als deutliches Zeichen, glaube ich, haben wir ein sehr zusammenfassendes Wort für diesen Abschnitt, wo uns gesagt wird, im Römerbrief, da wird das geistliche Leben so beschrieben, Geschwister, und das finde ich immer sehr treffend. Ich mal, wenn wir sehr viele Sachen aufzählen, dann reißt es irgendwann ab und dann weiß man gar nichts mehr. Aber dann werden dann so viele wichtige Dinge doch in ein paar Grundgedanken erfasst und das Römer 14, 17 so. Denn das Reich Gottes, sagt er da, ist nicht Essen und Trinken, also, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und deswegen, wenn wir uns fragen, wo leben wir? Wer sind wir? Erstmal vom Stand her, wenn wir uns zum Herrn Jesus bekennen, dann sind wir, sagt er, gläubige Menschen. Und dann ist das eine Feststellung, da sind wir im Licht, im Tag, wir wachen und sind nüchtern. Das ist erstmal, wo wir hingehören, von unserem täglichen Leben. Wenn in unserem Leben nicht Gerechtigkeit ist, wenn da nicht Friede ist und nicht Freude ist, dann werden wir wahrscheinlich sagen müssen, von unserem Stand her sind wir gläubige Menschen, wir gehören auch dazu, aber von unserem Tun kennen wir Finsternis, Schlafend und Trunken. Und deswegen ist ja das auch immer wieder, wenn der Ruf zum Wachsen ist, dann ist es nicht, du bist nicht mehr gläubig und bist nicht mehr hier, sondern du bist gläubig, aber du lebst im Finsternis. Du bist gläubig und bist in der Nacht. Du bist gläubig, bist eingeschlafen. Und deswegen, wenn wir sagen, wohin wollen wir dann? Was ist Wachsein? Ich will diese drei Worte nochmal sagen. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Aber mir ging das diese Tage so, ich merkte, die Osterfreude, so wie die wirklich ist von ihrem Inhalt, war größer als mein Empfinden. Ja, und dann bin ich auch dankbar, dass meine Empfindungen die Größe Gottes nicht kleiner machen können. Die Osterfreude bleibt genauso groß, auch wenn ich die nicht empfinde. Die ist deswegen da, und das ist das Gute. Aber dann sage ich mir, warum kann ich die nicht empfinden, wenn die da ist? Wenn ich dahin gehöre, wenn ich im Licht bin, dann darf ich ja auch die Freude haben. Deswegen wollen wir uns auch immer wieder sagen lassen, Brüder, seid nüchtern, schlaft nicht. Also lasst uns nicht schlafen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, die sind bei Nacht betrunken. Wahrscheinlich, wenn man das von seinem Leben nicht kennt, von dem Trinken, dann, ich wusste gar nicht, warum nachts, warum sind die nachts betrunken? Aber da habe ich mich doch erinnert, dass man sagt, so, das macht man oft so. Ja. Tag muss man arbeiten und so, und zur Nacht, dann betrinkt man sich und schläft man. Ich weiß es nicht, ob das so wirklich ist im Leben, aber so als Bild nimmt er das hier so und sagt, das gehört dazu. Wenn man das so tut, dann hat man das da. Nachts schläft man. Betrunken ist man nachts. Aber das ist nicht, was wir tun wollen. Wir wollen leben im Zeichen des kommenden Tages. Und jetzt noch einmal die Worte aus dem Matthäusevangelium, die ich glaube, Paulus der Gemeinde da auch mitgegeben hat, auch als ein Wort des Herrn. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, ihnen die Nahrung zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, damit beschäftigt finden wird. Und das ist der ganze Ansporn, auch wenn wir von letzter Zeit reden, Geschwister, da soll uns das anspornen zu Treue und nicht zum Rechnen. Und das wollen wir auch zum Gebet nehmen, dass wir sagen können, wir wollen leben im Zeichen des kommenden Tages. Es wird ein Tag Gottes geben, dann ist das alles Vergangenheit. Aber jetzt leben wir noch im Hier und Jetzt. Wir erwarten den Tag Jesu Christi, da wird er seine Gemeinde zu sich holen. Und er sagt, wir erwarten nicht den Tag des Herrn als Tag des Gerichts. Denn Gott, das werden wir weiter betrachten, hat seine Gemeinde nicht dazu bestimmt, dass die in diesen Zorn kommt, sondern zur Erlangung des Heils. Deswegen ist das ein großes Wort, Geschwister, für die Hoffnung, dabei zu sein in der Entrückung bei dem Tag Jesu Christi und nicht bei dem Tag des Herrn, der ein Tag des Gerichts ist. Und das wollen wir bitten. Und er sagt, dazu sind den gläubigen Menschen alle Türen offen, denn das will Gott in unserem Leben. Amen. Ich werde noch beten. Lass uns dazu aufstehen. Unser Herr Jesus, wir beten zu dir als dem Herrn, der das alles möglich gemacht hat, der uns Menschen Hoffnung gibt. Und du sagst, wir sollen uns bekleiden mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm die Hoffnung zu nehmen. Danke, Herr, dass diese Waffenrüstung nicht unsere eigene Gerechtigkeit ist, sondern das wieder, was wir gedenken, wenn wir dein Mahl feiern, dass du für uns Menschen gestorben bist, uns erkauft hast und du willst auch nicht, dass wir in den Zorn kommen, sondern dass wir das Heil erlangen und das durch dich. Danke, Herr, für diese Worte der Hoffnung. Und wir bitten für alle Menschen, die wir heute oder morgen diese Tage begegnen und einen Funken Hoffnung ihnen geben können, ein Evangelium von dem Heil Gottes. Lass unser Herz voll werden deiner Gnade. Amen.